Headlock, der Pro-Wrestling-Podcast.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast, Ausgabe 614. Heute mit dem Rückblick zu WWE Backlash France. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host, bei mir ist der Kai. Wunderschönen guten Tag, Kai.
Hallo.
Ja, Kai, wir haben wieder einen lustigen Abend verlebt. WWE Backlash France lief zur besten Fernsehzeit. Wir haben es entsprechend mitgenommen und haben auch einen Livestream auf unserem YouTube-Kanal gemeinsam mit der Community geschaut. Wie geht's dir am Morgen danach?
Ach, eigentlich ganz entspannt, ne? Also ich habe ja schon im Livestream auch erzählt, ich warte die ganze Zeit nur auf die Ankündigung, was ist mit WrestleMania? Und da habe ich dann natürlich noch gestern die Stunden abgewartet, bis das Announcement kam und habe dann noch schnell Hotel in Las Vegas gebucht, damit ich da auch am Start bin. Das musste noch sein, aber dadurch, dass es jetzt so eine angenehme Zeit lief, Backlash, hat ja angefangen um 19 Uhr, konnte man schön 3 Stunden gucken, 22 Uhr, also ich bin fit, ist jetzt nicht so wie WrestleMania live schauen bis 5, 6 Uhr morgens und ich sitze hier und denke mir, oh Mann, ich bin so tot, ich habe 3 Stunden geschlafen, sondern ich kann es nur immer wieder sagen, ich liebe es, dass die Events auf Samstage gelegt wurden und ich liebe es, dass jetzt immer mehr Events auch zu Zeiten sind, sei es jetzt die Saudi-Shows, die von der Zeit her gut für uns sind, sei es jetzt die Australien-Show, die dann morgens war oder jetzt hier Frankreich, also es ist wirklich Hammer, dass man da so viele Sachen live zusammenschauen kann. Also ne, wie oft ich noch denke an irgendwelche Zeiten, dann habe ich was sonntags von Sonntag auf Montag um 2 Uhr nachts geguckt und danach dann in die Schule und du warst so, oh Gott, ich bin so tot, jetzt 8 Stunden Schule und ich habe aber noch, weiß ich nicht, Capital Punishment geguckt vorher. Ach ja, ja, ich find's perfekt.
Da ist die neue Ausrichtung von WWE und TKO ist da natürlich schon sehr, sehr gut für uns. Und wir haben es auch wieder gemerkt, es waren auch wieder jede Menge Leute am Start. Wir waren auch wieder mit über 100 lieben Menschen hier im Chat zugegen. Uns haben sehr viele, ja, auch einfach Spaß mit uns gehabt. Und das ist auch genau das, was solche Streams dann auch sein sollen. Einfach eine gute Zeit miteinander haben, auch sich austauschen können. Wir wissen auch, es hat nicht jeder die Wrestling-Community direkt quasi bei sich vor der Haustür, sondern da schaut er einfach bei uns vorbei und ja, wir haben einfach eine gute Zeit zusammen. Und das war ja, wie du auch gesagt hast, hier schon eine kurze, knackige Karte. Ne? Also 3 Stunden knapp der Event. Wir hatten 5 Matches, es kam nichts mehr dazu. Nichtsdestotrotz eine Show, die gut vorbeigeflogen ist an einem und vor allem auch mit einer Party-Crowd, Kai,
oh,
die
ja,
ihresgleichen sucht, muss man sagen.
Ja, also hier Supplemente haben wir jetzt gelernt und il est vraiment phänomenal. Und dann da. Also habe ich bei Spotify jetzt drin. Habe ich schon seit gestern vielleicht 4-mal gehört. Weiß man nicht. Also wirklich, also auch heute Morgen, natürlich wie jeder gesunde Mensch, der absolut keine Handysucht entwickelt hat, war ich direkt nach dem Aufwachen auf Instagram und habe mir irgendwelche Videos angeschaut. Und auch da alles voll mit der Crowd, wie sie das Randy-Theme mitgesungen haben, wie sie bei SmackDown Paul Heyman mitgesprochen haben, wie sie mit Samantha Wein mitgesprochen haben, ne? Das Cody-Theme, was dann aus war und dann trotzdem noch weiter gesungen wurde, alles, ne? Und dann, wie gesagt, dieses Eli Vraiment phänomenal, was bei AJ gesungen wurde, wo die Kamera noch so am Wackeln ist. Also auch da, das ist eine der besten Crowds, die wir in den letzten 10 Jahren hatten. Klar kannst du sagen, ja, das ist ja so ein bisschen eindimensional, die hatten ja ihre 2, 3 Chance, ne? Aber diese Power, die da drin gesteckt hat, und wie du gemerkt hast, ey, die Leute haben einfach Bock da drauf. So, wie oft haben wir irgendwelche Raw-Crowds gesehen und denkst, boah, ja, cool, mach mal bitte wieder den 800. Watt-Chant, ne? Also,
das sind immer die Besten.
So, natürlich hängt es auch damit zusammen, dass es seltener hier ist und alles, ne? Also, viele verschiedene Faktoren, aber die Crowd hat dieses Event 4-mal so gut gemacht.
Und größer gemacht vor allem auch, ne? Das muss ja man ganz klar sagen. Dafür, dass es ja eigentlich nur eine kleine Show gewesen ist, 5 Matches. Man kann jetzt böse sagen, das war sogar vielleicht so ein bisschen eine aufgepumpte Weekly oder eine aufgepumpte Hausshow vielleicht. Aber die Crowd hat massiv dazu beigetragen, dass es größer gewirkt hat. Ja, Kai, und da können wir doch, glaube ich, auch einfach so mal so Richtung Karte kommen. Natürlich, ihr wisst, bei uns gibt's dann auch in der kommenden Woche wieder jede Menge Inhalte hier für Unterstützerinnen und Unterstützer, Patreon, Steady, YouTube. Gibt's nächste Woche das nächste Watch-Along mit Monday Night Watch ist zurück mit Shaggy, Markus Holzer und meiner Wenigkeit. Da geht's zurück nach Berlin damals, Turnier um die European Championship, Owen Hart gegen British Bulldog. Da gibt's eine Raw-Episode, die quasi aus Berlin gesendet wurde, also aus Berlin in Anführungsstrichen, aus der Tube quasi. Da werden wir drüber sprechen. Dann gibt es natürlich auch das Magazin. Und wir haben nächste Woche den schon im Stream angekündigten Movie Talk mit Ironclaw. Da haben Max und ich über den Film zur Van Erich-Familie gesprochen und haben da ein Video-Review quasi gemacht. Genau. Ach ja, es ist noch früh. Mein Sprachzentrum ist noch nicht ganz auf der Höhe. Genau.
Und kurz nochmal zu blau geworden auch.
Video. Genau, und nächstes Wochenende, dann im Wochenend-Podcast, werden wir wahrscheinlich über die besten und schlechtesten Titelregentschaften sprechen. Da ist ja David am Start mit meiner Wenigkeit. So, legen wir aber mal los, lieber Kai. Wir haben es gesagt, 5 Matches am Start, Show knapp 3 Stunden lang. Und ja, die Show wurde eröffnet mit dem Tag-Team-Match. Also offiziell war es erstmal ein Tag-Team-Match mit Randy Orton und Kevin Owens gegen die Bloodline, Solo Sikoa und Tama Tonga. Erstmal muss man sagen, auch da die Stimmung wieder absolut da, und das haben auch Kevin Owens und Randy Orton hier ausgeschöpft bis zuletzt, oder? Also ich finde, den hat man auch sehr, sehr angesehen, dass sie sehr viel Spaß hatten beim Entrance.
Genau, also auch sehr viel Zeit für die Entrances bekommen und auch sich Zeit gelassen. Ne? Ich habe es ja schon gesagt, Randy Orton, dessen Theme mitgesungen wurde, jeder Name, der mit announced wurde von den Leuten. Ja. Und auch hier muss ich sagen, war wirklich eine gute Wahl als Opener, weil du hast direkt gemerkt, die kommen raus, dieses Feuer in der Feder, das hat man ja ganz oft, die brawlen sich und Kevin Owens blutet in der Weekly, und dann warten wir jetzt erstmal und machen ein ganz braves Tag-Team-Match. Ja, so war es hier dann nämlich eben nicht. Es ging direkt drauf, direkt auf die Fresse. Wird man auch bestimmt schön bei Bash in Berlin chanten können. Wenn die alles auf Französisch chanten, können wir auch einfach auf Deutsch chanten in Berlin, finde ich. Aber auch dann, hier hast du es gesehen, es wird sich direkt gebrawlt durch die Crowd, überall. Und dann kommt dann auch Nick Aldis raus und sagt, alles klar, wenn dann schon Kevin Owens auch noch die Security stunt, die versucht dann dazwischen zu gehen, dann komm, was sollen wir hier nochmal das Tag-Team-Match machen? Wir machen daraus dann No-DQ-Match. Und so war es dann eben auch. Und das hat auch super gepasst, weil zum einen ist es ja ein perfekter Anheizer für die Crowd, wenn es da durcheinander geht. Du hast Tablespots, du hast Mülltonnen, du hast Candlesticks, du hast Stühle, ne? Sowas holt die Leute ja immer ab. Und es ist ja viel mehr Action dadurch, dass quasi immer zwei Kämpfe irgendwie zeitgleich stattfinden, gerade am Anfang. Also war eine sehr gute Wahl, fand ich.
Genau, es ging erstmal wirklich erstmal um den Ring herum zur Sache, dann Nick Aldis, der rauskommt und sagt, jetzt habe ich langsam die Schnauze voll, ne? Das ist no DQ, no Countout, das ist ein Street Fight, und das hat ja auch zu der Vorgeschichte einfach gut gepasst. Also ja, ist genau das, was du gerade eben schon erwähnt hast, ne? Die hassen sich eigentlich so sehr, da ist so viel Energie drin. Warum soll man das dann so künstlich beschränken und auf einmal halten sie sich wieder an die Regel, nur dass man dann hinterher irgendwie so einen dummen Ref-Bump hat, dass man das dann wieder durcheinander bringen kann? Nee, es passt schon. Und was ich hier auch sehr mochte neben der Härte, das muss man ganz klar sagen, also die haben sich ja allesamt nichts geschenkt, also gerade allen voran hier Tama Tonga und Kevin Owens auch, aber da war auch immer wieder so ein bisschen Humor dazwischen, ne? Also zum Beispiel, da gab es dann, wir hatten den Brawl im Publikum, wir haben ja da auch die Splitscreen-Kamera quasi gehabt, damit wir alles miteinander verfolgen konnten. Aber auch so kleine Gags wie, ja, dann gibt Randy Orton zuerst einem Tama Tonga den Headbutt, das funktioniert noch, ne? Aber wenn er dann Solo Sikoa einen Headbutt gibt, dann klappt das dann eben nicht mehr. Dann geht's wieder zurück Ringside und ne Kevin Owens springt dann von der Balustrade quasi in den Frog Splash auf, ich meine, es war auch Tama Tonga, der draußen quasi, der schon wieder in dieser Ringside-Area quasi wieder gelegen hat. Und Randy Orton, der sich dann auch dahin stellt und dann so kurz andeutet, so, ich spring jetzt auch, und dann so, nee, doch nicht. Ne? Also diese typischen Geschichten. Und die Härte war halt da, und das hat sich auch speziell einfach am Rücken von Tama Tonga gezeigt, der ja die fiesesten Striemen gehabt hat, auch nach den Kendo-Stick-Schlägen und nach anderen Bumps, die er genommen hat. Also das war schon, wie du schon gesagt hast, es gab Mülltonnendeckel, die wir dann gehabt haben. Dann wurden natürlich die Tische rausgeholt. Da gab es dann auch den Frog Splash von Kevin Owens durch den Tisch auf Tama Tonga. Im Ring wiederum gab es dann Brawl zwischen Randy Orton und Solo Sikoa. Da ist aber dann Randy Orton per Samoan Drop durch den Tisch befördert worden, weil in dieser Anfangsphase, Kai, muss man sagen, das haben wir auch im Stream angemerkt, da war die Bloodline schon ziemlich unterlegen. Ne? Also gerade dieser Outside Brawl, da haben die eigentlich durchgängig auf die Fresse bekommen.
Ja, yep, genau, also haben die wirklich sehr, sehr viel eingesteckt, bis es dann auch dann irgendwann so ein bisschen die Comebacks gab durch die verschiedenen Aktionen, ne? Aber das war ja auch ganz gut, weil ich fand, klar, am Anfang war die Bloodline unterlegen, aber im Großen und Ganzen sahen hier trotzdem beide Teams gut aus. Also ich glaube, das war halt auch ganz wichtig zu zeigen, dass hier kein Team wirklich extrem unterlegen oder schlechter ist, weil, sind wir mal ehrlich, das haben wir auch gesagt in der Preview, du musst dir auch die Bloodline gut aussehen lassen, ne? Und du musst sie auch gut aussehen lassen, vor einem möglichen Eingriff, was wir auch schon vermutet haben. Aber du kannst nicht eben sagen, die werden jetzt 18 Minuten zu Brei geschlagen, dann gibt's einen Eingriff und dann gewinnen sie dann doch, weil das passt auch eben nicht zu einem Solo oder wie die Bloodline 2.0, nennen sie, wie sie willst, jetzt präsentiert oder präsentiert wird. Trotzdem hast du es eben so gemacht, dass auch ein Owens und ein Randy Orton ihre Aktion durchbringen können. Also wir hatten auch diese Randy Orton Backdrops aufs Kommentatorenpult, die er zeigt. Wir hatten RKOs auf die Tische, wir hatten RKO im Ring. Also weil das wollen die Leute natürlich auch sehen, ne, sind wir mal ehrlich. Wir hatten den klassischen Orton, diesen Hangman DDT, den er zeigt. Also so diese Move-Abfolge, die auch dann da jeder mag, jeder sehen will, ne, weil du hast auch gemerkt, Randy Orton sowieso immer noch super over. Dann aber auch die Härte, du hast die Waffen angesprochen, bei Sachen wie zum Beispiel mit den Mülltonnen, ne, das hat ja auch immer einen dollen Sound oder auch einen dollen Look, wenn man damit zuhaut, weil damit haut man dann auch einfach mal auf den Kopf, weil das ist ein bisschen so vom, weiß ich nicht, wie diese Grillschalen, die du da manchmal hast, ne, damit kannst du einfach gut gegen Kopf zimmern und dann ist dann Kevin Owens an der Ringecke und dann kriegt er erstmal 5, 6, 7 Schläge mit so einem Mülltonnendeckel, weil es laut ist, weil es knallt. Ja, und dann auch zeigt, oh Mann, hier, Tama Tonga ist aber auch brutal. Und das musst du ja auch verkaufen. Weil gerade auch in Tama Tonga, ja auch in den Weeklies, sehr so ein bisschen als der brutale Henchman agiert, das, was Solo mal eine Zeit lang gemacht hat.
Ja, aber Tama Tonga musst du dann auch im späteren Verlauf jede Menge einstecken. Du hast gerade schon gesagt hier, ne, der RKO auf den Kommentatoren-Tisch gegen Solo Sikoa, aber da ist ja auch der Tisch stehen geblieben. Und ja, Kevin Owens und Tama Tonga haben sich ja dann ordentlich im Ring gegeben. Da gab's ja die Stuhlschläge, 6 Stück, glaube ich, waren es an der Zahl, wenn ich richtig mitgezählt habe. Und dann wurden ja auch die Tische, die Stühle aufgestellt, quasi zu einer Art Podest. Und da hat man ja auch so ein bisschen angedeutet, was es da für eine Aktion durchgeben sollte. Und schlussendlich war es dann eben dieser Fisherman's Brainbuster, den Kevin Owens immer zeigt, gegen Tama Tonga hier durch dieses Stuhlpodest, so nenne ich es einfach mal. Nee, man hat hier, wie ich finde, eine gute Mischung gefunden. Also das war zum einen, es war ein bisschen Comedy dabei, aber es war vor allem harte Action dabei. Die Bloodline da dann nicht ganz so Comedy-mäßig drauf, auch nicht so Feel-Good-mäßig drauf, sondern die wollten hier wirklich zerstören. Das hat man gut verkauft, das hat man gut dargestellt. Und gegen Ende hat man dann aber auch gemerkt, dass Orton und Owens durchaus hier in den Vorteil kommen so langsam, ne? Da gab es eben ja diese große Aktion, dann sollte es den Pin-Versuch geben und dann, ja, ein Eingriff von einem alten Bekannten, den haben wir früher noch als Camacho unter anderem gesehen bei der WWE, wenn man New Japan verfolgt hat zuletzt, dann kennt man den als Tangaloa, das ist nämlich Tama Tongas Bruder, der hier eingegriffen hat. Ja, der hat erstmal den Ref rausgezogen, hat dafür gesorgt, dass der Count hier unterbrochen wird. Dann gab es Stuhlschläge von Tangaloa hier gegen Randy Orton und Kevin Owens. Und ja, dann gab es von Solo Sikoa einen Urinagi Suplex gegen Owens durch die Stühle hier und oder durch einen der Stühle vielmehr und dann den Samoan Spike und dann war das Ding hier nach 20 Minuten gelaufen. Also Kai, erstmal Finish-Phase war jetzt keine große Überraschung. Wir haben aber alle darüber spekuliert, dass eventuell hier Jacob Fatu schon auftaucht. Stattdessen war es Tangaloa, ich finde das mit dem Namen ein bisschen schwierig inzwischen, ja. Aber nichtsdestotrotz, die Bloodline wächst und ein Paul Heyman wirkte da gar nicht so zufrieden mit.
Ja, das stimmt. Also mal, Tangaloa habe ich ja letztens noch mit Markus zusammen gesehen im Rural Revitalization Match, was immer super schwer ist auszusprechen. Also jetzt letztens noch irgendwie Gyoza-Wettessen und wer macht die meisten Falls und dann sehr zähes Strap-Match. Erst gesehen und jetzt auf einmal ist er dann hier doch in der Bloodline. Übrigens auch vorhin noch ein Video gesehen, wo man merkt, dieses Ref rausziehen, hat er zeitlich schon verkackt. Also der Ref hat sich eigentlich selbst rausgezogen. Ja, aber ist auch nicht schlimm. Kamera ist ja so positioniert, dass man es gar nicht merkt. Von daher ganz gut. Wollte ich trotzdem nur noch mal anmerken. Nicht, dass jemand sagt, ja, aber der hat den gar nicht wirklich rausgezogen. Nee, deswegen.
Ein Fan hat es von der Seite aufgenommen quasi, wo der war unterm Ring. Übrigens auch das ist natürlich ein Grund, weshalb man hier gesagt hat, wir machen das als Opener. Dann muss der arme Tangaloa da nicht die ganze Zeit unterm Ring hocken, wenn es erst irgendwie in der Mitte der Karte ist, weißt du, dann hockt er da 2 Stunden unterm Ring. Das ist auch nicht besonders geil.
Ja gut, ich sag mal, du kannst aber bestimmt auch sicherlich irgendwie reinschmuggeln zwischen den Matches, ne? Weil ist meine Halle dunkel, Screens sind an, da läuft irgendein Trailer.
Das kann man machen, aber trotzdem.
Sowieso ganz viel Crew und wenn da mal einer kurz unterm Ring verschwindet, fällt, glaube ich, nicht so auf. Aber ja, auf jeden Fall haben wir hier dann Tangaloa, also nicht Jacob Fatu. Ich glaube, wir sind uns aber einig, den werden wir auch noch irgendwann bekommen. Also hol sie alle zusammen, mach große Bloodline. Vielleicht wird die Bloodline der neue Bullet Club. Irgendwann sind mehr Leute drin als draußen. Man weiß es nicht genau.
Die neue NWO.
Ja, oder auch, genau, oder auch die neue NWO. Nichtsdestotrotz, ich fand, man hat das hier alles vernünftig erzählt. So, Randy Orton und Kevin Owens sahen trotzdem stark aus. Die Bloodline hat aber auch nicht nur auf die Schnauze bekommen, hat dann am Ende auch den Sieg geholt, was ganz wichtig war, meiner Meinung nach. Stehen da jetzt zu dritt, ne? Also, man will jetzt zum einen wissen, okay, wer ist der Neue? Was macht der? Was kann er? Und dann auf der anderen Seite, was du schon angesprochen hast, was macht Paul Heyman? Was ist damit? Wann kriegen wir ein Lebenszeichen von Roman Reigns? Sei es auch nur eine Äußerung oder dass er sich irgendwie zu Wort meldet zu der neuen Bloodline. Was, wie, wo sind wirklich seine Anweisungen? Hat er überhaupt welche gegeben? Also, da ist halt sehr viel Potenzial drin. Und das finde ich ganz gut.
Ja, es ist auch Bewegung da drin natürlich, ne? Auch gerade durch diese fast schon Geheimniskrämerei mit Paul Heyman, dass man nicht genau weiß, wozu gehört er jetzt eigentlich und was ist da jetzt überhaupt die Wahrheit? Er hat jetzt ja gesagt, dass er derjenige gewesen ist, der hier Roman Reigns aus dem Draft rausgenommen hätte, nicht mehr Roman Reigns, also seit WrestleMania nicht mehr mit Roman Reigns gesprochen hätte. Das ist auch eine interessante Wandlung und dann haben wir ja im weiteren Verlauf, das greife ich mal einfach vor, noch einen Jey Uso gesehen, der hier Backstage gewesen ist, sich auf sein Match gegen Damian Priest vorbereitet hat und da kam ja die Bloodline an ihm vorbei. Da gab es ja erstmal kurz einen Stare-Down mit Solo, dann sind Tama Tonga und Tanga Loa an ihm vorbeigegangen. Mit den Namen, da tue ich mich echt gerade ein bisschen schwer. Das ist in meinem Kopf noch nicht ganz angekommen. So, und dann kam ja Paul Heyman und war dann auch so und schüttelt dann halt eben mit dem Kopf, was entweder bedeutet, er wusste nichts davon oder er approved das nicht. Also eins von beidem ist es dann auf jeden Fall. Ich finde das sehr spannend, was man da macht. Und man schafft es auch, in Abwesenheit von Roman Reigns, in Abwesenheit von The Rock, diese Geschichte sinnvoll weiter zu erzählen. Ich finde, da hatten wir letztes Jahr, wir hatten ja das ja auch so ein Bloodline-Loch, wenn man ehrlich ist, ne? Da hat man letztes Jahr ein größeres Loch, weil ich finde, das ist immer noch ein Grund einzuschalten, da ist eine Entwicklung drin und das macht Spaß und gut, es war jetzt nicht Jacob Fatu, da hätten sich vielleicht manche gesagt, ah, der ist ja noch krasser oder so als Tangalore, aber nichtsdestotrotz finde ich das eine gute Entwicklung, die man hier hat.
Ja, also bin ich auch komplett bei dir. Also man muss ja eh sagen, das ist ja eh alles immer ein Auf und Ab, also es geht ja keine Geschichte konstant nach oben, ne? Und natürlich, gerade wenn du aus WrestleMania kommst, wie wir auch gesagt haben, so WrestleMania war Endgame, also wenn wir jetzt in diesem Marvel-Vergleich bleiben, natürlich geht's danach erstmal ein bisschen abwärts, weil du bist halt auf diesem kompletten Peak, ne? Es ist nicht alles immer Staffelfinale. Und da dann aber trotzdem zu sagen, du fährst einen interessanten Weg weiter in einem Produkt, was niemals aufhört, was immer läuft, wo man jetzt nicht mal sagt, wir machen jetzt mal ganz kurz Pause und lassen das Finale wirken, sondern nee, danach ist halt wieder Raw und dann ist wieder SmackDown und dann ist wieder oben wieder SmackDown und wieder SmackDown und so weiter. Von daher finde ich es auch gut, wie man das hier weitererzählt. Natürlich ist es jetzt nicht, Roman Reigns ist da und der Final Boss kommt raus und Cody wird blutig geschlagen. Trotzdem, ich bin da komplett bei dir. Ich finde, du hast hier auch weniger ein Bloodline-Loch als letztes Jahr, weil es viele Sachen gibt, wie ich gerade auch gemeint habe, wo du dich fragst, was, wie, wo geht's weiter? Wer macht was? Wer steht mit wem in welcher Beziehung? Wie sieht Paul Heyman das Ganze? Also von daher, ich mag das. Ich finde, die Bloodline ist weiterhin ein Grund einzuschalten. Und man muss ja auch sagen, dass wir sehen ja auch mal wieder, ich finde seit vielen Jahren einen sehr konsequenten Push von einem Talent. Also es gab immer Leute, aber jetzt auch ein Drew McIntyre, der war ja weg und kam wieder zurück. Also ich weiß gar nicht, wann zuletzt, ich sag mal, ein NXT-Talent so konsequent, ne, auch mit 40 Niederlagen, gepusht wurde wie Solo Sikoa, wenn man jetzt mal überlegt.
Da war auch eine kleine Lücke natürlich zwischen, ne? Aber jetzt natürlich seit WrestleMania quasi ist er ja wirklich, ja, ist er ja im Zentrum des Interesses, ne? Ja, von SmackDown.
Aber der ist jetzt ja nicht diesen Weg gegangen, der war NXT North American Champ, dann NXT Champ, ja, dann kam er hoch. Ne? Also jetzt, so von mir guckt ihr an, Johnny Gargano, auch ein Aleister Black damals im Main Roster, diese ganzen Call-Ups, ein Andrade, Tommaso Ciampa, ne? Also wir haben ja genug Call-Ups. Ich sag mal, ein Gunther ist noch so über diesem Ganzen natürlich, weil der wird nochmal ganz anders konsequent gepusht. Aber das ist trotzdem die Seltenheit, dass Leute da so präsentiert werden.
Kleine Korrektur, der war natürlich North American Champion, ne?
Stimmt, der war noch so, ja. Aber also ich meinte jetzt,
ne? Ich weiß, was du meinst. Er ist nicht diese Stufen einzeln hochgegangen quasi, ja. Ne, mit den Belts.
Nee, ja, das sonst hatten wir immer NXT Champion, Belt verlieren, Call Up, ne? Das stimmt. Aber Sie, wichtige ja und richtige Korrektur.
Ja, aber da auf jeden Fall ein sehr guter Opener, wie ich finde, sehr launig einfach, passend dann auch zu dem Crowd, ne, also wirklich wild und erste Hälfte dominiert eben von Randy Orton und KO, zweite Hälfte, dann eben die Bloodline stärker am Ruder und am Ende die Überraschung, der große Twist hier mit Tangaloa. Und ich habe es ja auch schon im Stream gesagt, ich erwarte jetzt, dass wir Solo quasi als Singles-Wrestler hier sehen, der nach vorne geht. Und die beiden anderen, die gehen dann eben wieder als Tag-Team zusammen. Waren ja auch schon Tag-Team als Guerrillas of Destiny. Das passt schon. Ja, und bevor wir dann hier weitermachen mit dem Programm, wir haben natürlich noch 4 Matches hier auf der Card, kann man hier gerade noch mal ein kleines Break machen, weil wir möchten natürlich auch noch mal unsere lieben Freunde von Holy hier ins Rampenlicht rücken. Die haben uns ja hier schon im Stream begleitet, nämlich da haben wir ganz viele Packs verlost und die gehen natürlich jetzt auch alle raus. Die stehen noch hier mich rum. Ich bin gerade dabei, die ganzen Pakete zu verpacken. Also, das ist was Schönes, denn Holy hat nämlich 3-jährigen Geburtstag. Da sagen wir erstmal an der Stelle herzlichen Glückwunsch. Holy, die machen ja Eistees, Energy und Hydration Drinks, alles in Pulverform, Wasser dazu und so weiter und so fort. Ganz schnell, ganz einfach und auch kostengünstiger und gesünder als andere Energy Drinks oder andere, genau, hier Getränkesorten, die man da so in dieser Sparte findet. Und Kai, ja, 3-jähriger Geburtstag, das wird gefeiert, nicht nur in Form von Gewinnspielen, sondern es wird auch gefeiert in Form von Rabattaktionen, die noch bis zum 9.5. um 16 Uhr laufen, also sputet euch, muss ich sagen. Ja, und da gibt's aktuell dann eben auch noch eine neue Sorte, nämlich den Energy Eel. Das klingt ganz schön ahlig, ist aber mit lecker Guarana-Geschmack. Das mag der Kai ganz besonders gerne. Und es gibt 3 Limited Editions. 3-mal die Collector's Edition mit den OG-Flavors Raptor, Cobra und Tiger.
Genau, also zum einen gibt's dann nämlich dann ganz wichtig das Starter-Set Deluxe, wo ihr dann unfassbar viele Sorten noch dabei kommt und euch da durchprobieren könnt mit Energy, Hydration, Eistee oder sowas. Das ist jetzt nämlich dann im Angebot.
Und 43 Sorten, Entschuldigung, 43 Sorten sind dabei. Genau.
Da ist es dann so, das könnt ihr dann je nachdem, ob ihr Neukunden seid oder schon Bestandskunden, dann auch noch mit unseren Codes den Rabatt bekommen. Also es gibt entweder, wenn ihr Neukunde seid, dann 5€ oder schon Bestandskunden, dann gibt's eben 10%. Also da kann man sich einmal komplett durch die Palette durchprobieren. Man muss ja auch sagen, auch im Stream gestern, da gab es dann auch viel Zuspruch von den Leuten, die gesagt haben, ey, ich habe das schon, hab das mit eurem Code bestellt. Na, also deswegen, wenn ihr da mal gerne probieren möchtet, es gibt auch kleinere Starter-Sets, wenn ihr sagt, ach, mich juckt aber nur Energy oder mich juckt nur Eistee, ne, dann kann man da in die Richtung gehen oder dann gibt's halt kleinere Sachen auch nochmal für einen schmalen Geldbeutel, wo ihr auch unsere Codes ganz normal aktivieren könnt, wenn ihr sagt, ich möchte mich da einfach nochmal so rantesten. Also da gibt's viele verschiedene Sachen und das hat auch wirklich eine coole Art, uns supporten. Das hatten wir auch gestern im Stream nochmal angesprochen, weil dann kriegen wir da was von, ne, ihr habt dann irgendwie was Gutes zu trinken, wo wir auch dann, wir hinterstehen, haben wir auch schon gesagt, das ist jetzt nichts, wo wir einfach sagen, ja, wir machen jetzt nur Werbung, sondern wir finden es halt auch selbst gut. Also von daher ist wirklich dann so ein bisschen Win-Win für uns alle.
Ganz genau, das ist gerade angesprochen. Starter Set Deluxe kostet aktuell 40€ mit den 43 Portionen, die da drin sind. Ich glaube, es sind nicht 43 Sorten, es sind 43 Portionen, die man dann hat, weil es da auch mehrere Portionen von einer Sorte gibt. Das ist einmal bunt gemischt mit Holy Energy, Eistee und Hydration. Und von diesen 40€ könnt ihr dann nochmal unseren Rabattcode abziehen. Ja, und da haben wir dann natürlich auch wie immer 2 Codes am Start. Der eine ist hier Headlock, den ihr eingibt, das ist dann 10% Rabatt für Bestandskunden und wenn ihr neu dabei seid, gebt ihr einfach Headlock 5 ein, dann gibt's eben 5€ Rabatt und ihr könnt einfach auch da über unseren Link quasi gehen, weareholy.com/headlock, dann seid ihr da auf jeden Fall bei uns im Pott und wie gesagt, lohnt sich auf jeden Fall, Zuspruch aus der Community ist da und ja, ist gutes Zeug und wer unsere Streams verfolgt, da haben wir auch immer so ein Bottich neben uns stehen, machen uns da was bereit. Einfach ein bisschen Wasser, vielleicht ein bisschen Eis dazu. Ich mag auch ein bisschen Sprudel dabei. Kann man aber halten, wie man möchte. Deswegen gutes Zeug. Und wir machen dann jetzt hier an der Stelle weiter mit dem Programm, weil es ging ja dann eben ja auch schon weiter mit dem Three-Way-Match, was wir hier gehabt haben, um die WWE Women's Championship. Titelträgerin Bayley trifft auf Naomi und trifft auf Tiffany Stratton. Gerade Tiffany Stratton natürlich jemand, der ja, von vielen als sehr hoch angesehen wird bei Elimination Chamber, zweifellos MVP in dem großen Match, was wir da gehabt haben. Bayley als neue Titelträgerin bei WrestleMania natürlich gekrönt worden und Naomi hier als Herausforderin mit dabei. Und Kai, ich habe sehr unterschiedliche Meinungen zu dem Match hier gehört. Ich weiß, wir waren sehr kritisch im Stream zunächst. Wenn ich online geschaut habe, waren die Meinungen deutlich positiver und ich habe es mir tatsächlich heute Morgen dann auch nochmal angeschaut und muss sagen, anfangs hat es da schon ein bisschen geholpert, aber gerade gegen Ende ist es deutlich besser geworden. Wie sieht's da bei dir aus?
Ja, also Ich habe auch nochmal reingeschaut in das Match und ich persönlich, ne, jeder halten wie er mag, ich bin kein Fan davon, dass man sagt, das hat geholpert. Man kann auch schon mal sagen, dass Sachen richtig schlecht waren. Und das war am Anfang wirklich schlecht, weil geholpert ist immer dieses, oh, ich möchte nicht was zu Böses sagen. Der Anfang war wirklich nicht gut. Ne? Also das muss man, ich finde, das muss man auch ganz klar so sagen.
Aber weil, dann darf man auch sagen, was da nicht gut gewesen ist. Also ich meine, was, ja, du hast auf jeden Fall ein paar, genau, Punkte gehabt, wo man gemerkt hat, dass es Timing-Probleme gegeben hat. Sprich, da hat eine Kontrahentin auf die andere gewartet. Was passiert jetzt?
Und sehr auffällig. Also es war nicht so dieses, was wir schon mal angesprochen haben, ah, so eine Sekunde zu viel, sondern es ging so in Richtung 2-3 Sekunden zu viel. Ne? Das hatten wir häufiger. Du hast dann gemerkt, da musste Bailey callen, weil Tiffany Stratton oder auch eine Naomi nicht ganz wussten, welcher Move kommt jetzt. Dann gab es noch in Aktion riesige Timing-Probleme, wo dann zum Beispiel Pins abgebrochen werden sollten und von Cover in Cover rein. Zum Beispiel auch, wo dann Bailey unter Naomi war und sie so in Cover rollen wollte. Da kam dann Tiffany Stratton zu spät, dass erstmal dann Naomi so 3 Sekunden rumzappeln musste. Das war wiederum nicht gut. Dann der erste Alabama Slam, den es von Tiffany Stratton gegen Bailey geben sollte, der war auch alles andere als sauber. Und das hattest du gerade am Anfang sehr, sehr viel. Deswegen, das war nicht holprig, das war schlecht, meiner Meinung nach. Und ja, das hat sich dann gegen Ende hin gefangen, definitiv. Da wurden Sachen auch besser. Zum Beispiel dieser zweite Alabama Slam draußen von Tiffany Stratton, wo sie dann erstmal Naomi aufs Kommentatorenpult haut, danach Bailey nochmal. Das sah echt gut aus. Das war spaßig. Aber du hattest immer mal wieder, dann auch gerade bei einer Naomi-Aktion, auch Roll-Ups gegen Bailey, das war alles so, ja, ich wuchte dich jetzt rüber, aber das war nicht so alles aus einem Guss. Und das war wirklich das Problem. Ne? Und klar, natürlich, Tiffany Stratton, die ist super jung, muss man ja auch noch immer wieder sagen. Und die hat auch ihre coolen Aktionen und dann auch diese Handspring-Sachen, die sehen auch cool aus. Aber das hast du auch selbst im Stream kritisiert. Dann zeigst du das Ding halt 3-mal, dann verliert es auch so ein bisschen seine Wirkung. Ne? Also da muss man auch schon entsprechend kritisieren dürfen oder auch, also ich gehe jetzt einfach so ganz grob durch. Ne? Dann hast du auch coole Aktionen, wie zum Beispiel, dass Naomi und Bailey in 1D zeigen. Aber auch der sah nicht geil aus.
Nee, der war ja schon gegen Ende des Matches, wenn man ehrlich ist. Ne? Da sind wir schon quasi fast mit der ganzen Geschichte durch. Was ich hier folgen möchte, ist auf jeden Fall, dass Tiffany sehr viel Exposure bekommen hat. Also sie wurde sehr groß gefeatured. Ich muss auch sagen, dass mir Naomi nach wie vor nicht wirklich im Ring gefällt. Ich finde, irgendwas ist da sehr merkwürdig. Die ist sehr inkonsistent in ihren Leistungen. Auch hier hast du halt Momente gehabt, wo du gedacht hast, ach cool, geile Combo. Also wir haben zum Beispiel einen Split Like Moonsault von ihr gesehen, der sah gut aus und auch andere Kombinationen, die wir da gehabt haben. Nichtsdestotrotz waren da auch, wie du schon gesagt hast, manche Kombinationen dabei, die halt nicht so funktioniert haben. Aber ich finde, man hat hier es auch gut geschafft, es darzustellen, dass quasi alle Beteiligten eigentlich versuchen, hier den Sieg zu holen. Gerade gegen Ende hast du auch gemerkt, dass dann die gerade in der Offense gewesen ist, versucht hat, beide Gegnerinnen so in ihre Schranken zu weisen. Bei Bailey zum Beispiel mit diesen Sunset-Flips in die Ringecke, wo erst Naomi in der Ecke landet und dann will sie eben dasselbe mit Tiffany zeigen. Aber Tiffany ist dann eben ein bisschen klüger, rollt sie ein für einen Pinfall-Versuch und ja, da gibt's dann eben nur eine 2. Und genauso sehen wir es bei Tiffany Stratton eben auch, die dann einmal ihren Alabama Slam gegen Naomi draußen zeigt, nach so einem doppelten Cartwheel quasi auf das Kommentatorenpult. Ich glaube, das war der Amerikaner und danach auf das Kommentatorenpult der Franzosen mit Bailey noch hinterher. Und dann soll sie auch diesen Prettiest Moonsault Ever zeigen. Den steht sie ja dann, rollt den quasi durch und danach gibt's diesen 1D. Ich finde, das war eine coole Kombination. Auch da das Positioning, aber da bin ich bei dir, war nicht optimal. Ich finde, auch da hat die Kameraführung so ein bisschen gerettet, weil die quasi auf einen zugeflogen sind, dass man das nicht komplett gesehen hat. Aber nichtsdestotrotz natürlich auch eine schöne Anspielung hier in Richtung Jimmy Uso, ne? Also ob es jetzt ein 1D oder 3D gewesen ist, ist ja dann im Endeffekt egal. Das Match endete dann natürlich jetzt hier an der Stelle mit einem, ja, Einroller eigentlich, ne? Also da wurde dann ja quasi, Tiffany Stratton wurde nach draußen entsorgt und Naomi wurde dann von Bailey eingerollt. Also erst hat Naomi Bailey eingerollt, die ist dann einmal durchgerollt, hat dann hier den Pin selber gelandet und dann war es gelaufen. Also wirklich schlecht, so nominell sah hier eigentlich niemand aus. Aber wie wir schon gesagt haben, also in der Anfangsphase gab es hier durchaus Probleme, was so die Koordination der drei Frauen angeht. Also da fehlte einfach sehr viel an Timing. Nichtsdestotrotz muss ich sagen, im zweiten Schauen war es nicht mal so schlimm wie im ersten Schauen.
Ja,
was
aber
natürlich kein Prädikat ist, muss man dazu sagen.
Ich wollte gerade sagen, also das kann ja auch nicht der Anspruch sein. Und auch da, man muss ja auch ganz klar sagen, das Match hat auch noch sehr Glück, dass man eine sehr, sehr gute Crowd hatte, ne?
Ja, ja.
Also, lass das Match mal vor so einer, keine Ahnung, normalen Crowd stattfinden. Da kommen dir die 12 Minuten aber vor wie 20.
Ja.
Also.
Da können auch alle drei mehr. Das muss man auch hier ganz klar sagen, ne? Die können das besser, die können das mehr. Vielleicht auch da, ne? Vielleicht war es zu laut, vielleicht haben sie sich auch wirklich nicht gehört zwischendurch, ne? Dass deswegen das Timing nicht 100% gestimmt hat, weil wir wissen auch, dass das Publikum natürlich da auch ein ablenkender Faktor sein kann tatsächlich, wenn du dich auf einmal nicht mehr verstehen kannst, weil du willst deinen Gegenüber ja auch im Ring nicht anschreien, quasi. Weiß man nicht, naja, also das Match hatte, ich finde, gute Momente, gerade gegen Ende. Anfangsphase war schwierig bis schlecht, da bin ich bei dir. Also da haben wir auch im Stream deutlich drüber gesprochen. Ergebnis bleibt hier aber Bayley weiterhin Titelträgerin, das haben wir auch so erwartet. Und am Ende gab es ja dann auch hier die versöhnliche Geste noch zwischen Naomi und Bayley, die sich dann noch umarmt haben, wo dann auch von Naomi das ausging. Also
im Endeffekt kannst du ja auch sagen, also prinzipiell könntest du ja auch das Match oder so, oder also beziehungsweise Naomi und Tiffy haben ja beide noch Berechtigungen, jetzt um diesen Belt zu kämpfen, weil Stratton wurde nicht gepinnt, Naomi wurde nur per Roll-Up gepinnt, na, also das kannst du halt jetzt drehen und wenden, wie du magst. Du kannst Naomi noch ein Match geben, du kannst Stratton noch ein Match geben, also klar, verloren hat hier jetzt ja auch keine.
Zumindest nicht klar, ne, es war jetzt keine Aufgabe oder Pin, also klarer Pin-Sieg nach dem Finisher oder so, ne, so genau das. Ja, sehe ich auch so, und ich kann mir auch vorstellen, dass das da noch mit diesen dreien weitergehen könnte, wobei da natürlich auch noch Nia Jackson eine Rolle mitspielen könnte. Die dürfen wir auch nicht vergessen. Die haben wir auch bei SmackDown inzwischen. Jo. Wird aber kommen, also.
Ja, natürlich wird das kommen. Trotzdem kann ich mich jedes Mal darüber beschweren und sagen, wie kacke ich die finde. Und da sind die Leute auch auf meiner Seite.
Und dann ging es weiter mit dem Match um die WWE World Heavyweight Championship. Damian Priest trifft auf Jey Uso, und da muss man sich erstmal sagen, also Entrance von Jey Uso hier in der Halle mit Licht und mit Leuten, die mitmachen, das hat schon geknallt, oder? Das waren auch geile Bilder, die wir da gesehen haben.
Ja, also der Jey Uso, das war übrigens auch ein weiteres Reel, was ich bei Instagram sehr viel drin hatte, mit den Lichtern, also ich glaube, Leon hat sehr viele Trends gesettet an diesem Wochenende, das kann man schon so sagen, was wir hoffentlich auch in der nächsten Zeit sehen werden, also Jey Uso Entrance hat sich so big angefühlt, wie noch nie eigentlich, und wir haben es ja auch gesagt, das Ding hier ist so ein Übergangsmatch, ein ganz klares. Und ich persönlich finde, ich weiß nicht, was du so gelesen hast, ich finde, das Match kommt mir ein bisschen zu schlecht weg online. Also sozusagen so, ja, das ging dann auch ein bisschen zu lang. Ne? Mir ging es nicht lang genug, weil ich habe über 17 Minuten getippt. Von daher hätte es gerne nochmal 2 Minuten drauflegen können. Aber gut. Oder eine Minute weniger, damit wenigstens der Olf den Punkt nicht bekommen hätte. Aber hey, man will sich ja nicht beschweren im Tippspiel. Nichtsdestotrotz, wir haben ja auch so ein bisschen die, so, also ich gehe schon mal so jetzt ganz grob einmal drum herum, ne? Wir haben jetzt ja auch die verschiedenen Phasen eines Damian Priest angesprochen. So, du hast den witzigen, dann hast du aber auch den Judgment Day Damian Priest. Ich habe es auch im Stream gesagt, mir gefällt, gerade als er dann diese Spinning Kicks, diese 2-3 gegen Jey Uso gezeigt hat, der gefällt mir eigentlich noch mit am meisten, weil es so ein bisschen der harte, der ruchlose, der brutale Damian Priest ist. Was der auch braucht, ne? Weil du kannst nicht mehr sagen, ach witzig, guck mal, ich reg mich so ein bisschen über R-Truth auf, weil er so dumm ist. Also, du musst da ja auch gerade als Champion sowas was rüberbringen. Ich glaube, wir sind uns alle einig, Priest ist nicht mehr als ein Transitional Champion, ne, von dem sich dann gegebenenfalls ein Drew McIntyre den Belt holen wird. Aber nichtsdestotrotz, ich hatte ja schon eine gute Zeit, was natürlich auch wieder an der Crowd lag, aber also das Match hier war um Längen besser als das Match davor.
Ja, das stimmt. Das war natürlich auch runder insgesamt. Ne? Und es ist natürlich auch einer gewissen Formel gefolgt. Die große Herausforderung hier war natürlich noch viel stärker eigentlich als im Match davor. Wie kann man es auch so aussehen lassen, dass hier Jey Uso auch eine Chance hat, ne? Dass er nicht einfach nur reinkommt und sagt alle so, yay, Jey Uso ist da, komm, wir machen ein bisschen Party, sondern dass du auch den Eindruck bekommst, dass hier eine Dramatik entsteht und dass hier Jey Uso auch als möglicher Titelträger mit ins Kalkül gezogen werden kann. Und wir haben das ja schon häufiger gesehen. Dieselbe Frage haben wir uns damals gestellt, als Jey Uso auf Gunther getroffen ist. Und schafft man das irgendwie? Und da hat man es auch gut gemacht. Und hier hat man es so ähnlich gemacht. Ne? Gerade in der Anfangsphase, klar, da hat Jey Uso dann auch so ein bisschen den Damian Priest verhöhnt, mit dem Yeet natürlich, dann auch immer die Energie reingebracht, immer das Tempo reingebracht. Und wir hatten dann schon relativ früh im Match, nämlich quasi in der ersten Offense-Phase, als hier ein Jey Uso am Ruder gewesen ist, da gab es unter anderem einen Crossbody zum Beispiel, für eine große 2 und dann ging es wieder rein und als es dann wieder reinging, da hat dann JD McDonagh eingegriffen und hat hier am Seil gerüttelt, sodass das Seil quasi bei Jey Uso zwischen den Beinen gelandet ist, um es mal so auszudrücken, und dann ja konnte Damian Priest hier das Spear durchsetzen, das gab es aber nur für eine 2, aber wir haben schon sehr früh diesen ersten Eingriff gehabt und das ist ja eine Formel, die wir gerade bei Judgment Day Matches einfach sehr oft gehabt haben. Und dadurch, finde ich, hat man aber hier eine gute Dramatik reingebracht und hat auch zugleich Jey Uso als validen Herausforderer dargestellt, der ja auch hier aus allem rausgekickt ist erstmal, ne. Der hat diese Kicks eingesteckt, die du schon angesprochen hast, diese Spin-Kicks quasi. Hat dann auch am Ende den Razor's Edge zum Beispiel kassiert für eine 2 und dann will eben Damian Priest für den South of Heaven's Chokeslam gehen. Und dann wird er trotzdem wieder ausgekontert in den Spear. Dann muss auch noch Finn Bella kommen, damit es hier überhaupt irgendwie eine Chance noch gibt, um die Titel zu verteidigen. Also ich finde, man hat das ganz gut gemacht mit den Entrances und den Eingriffen hier.
Ja, also gerade auch natürlich mit einem Priest, der eigentlich sagt, ey, ich brauche euch nicht.
Genau.
Man hat hier gesehen, ja doch, du brauchst uns halt schon, weil sonst hättest du verloren. Gerade nach diesem Superkick und dann dem Super Splash von Jey Uso, wo dann ja eigentlich Priest verloren hätte, wird nicht JD seinen Fuß aufs Seil legen. Da muss man dann sagen, spätestens ab da ist dieses ich brauche euch nicht ja komplett hinfällig. Weil es hat ja gezeigt, das Match wäre hier vorbei gewesen, hätte nicht JD McDonagh eingegriffen. Ich muss auch da natürlich, weil dann Jey Uso genervt war, gesagt, okay, komm, jetzt räume ich die beiden noch ab, zeigt dann draußen den Dive gegen Jey Uso, gegen JD. Und danach noch, möchte ich hervorheben, echt sehr, sehr schönen Spear gegen Finn Balor, den Balor wirklich perfekt eingesprungen ist. Also der sah überragend gut aus, weil ich bin kein wirklicher Fan vom Jey Uso Spear. Das ist nicht so ein... ich finde, der Move passt einfach nicht so wirklich zu ihm. Klar, jetzt aus der Geschichte heraus, okay, aber ich finde, der sieht halt nicht geil aus bei einem Jey Uso. Und da war es dann eben auch so, durch diese ganzen Eingriffe, weil dann versucht dann noch Jey auf Seil zu gehen, wird dann diesmal aber gestört von Damian Priest selbst und dann geht Priest auch auf Seil und zeigt dann den Super South of Heavens vom Top Rope, diesmal wirklich für die 3. Ich mochte hier aber, dass sich das insofern groß angefühlt hat, dass beide, also ich will das nicht immer sehen, ne, aber dass beide aus Finishern auskicken durften. Das, wo du eigentlich viel, sagst, ja. Im Normalfall ist ja das Match vorbei. Also auch so gerade der erste South of Heavens. Klar, jetzt kann man auch gegen alles argumentieren oder für alles argumentieren, kann sagen, oh, da sieht aber Damian Priest gar nicht so stark aus, weil Jey Uso kommt aus seinem Finish heraus. Ich find's aber gut, weil es für Spannung sorgt. So, wie oft haben wir gesagt, oh ja, das Match ist nie in diesen zweiten Gang gegangen. Und ich finde, da hatten wir das, ne? Du zeigst diesen einen Spear von Jey, wo dann hier Damian Priest nochmal rauskommt, du zeigst den South of Heavens, wo ein Jey rauskommt, wo du im Normalfall sagst, alles klar, Ding ist durch, ne? Dann den Fuß auf Seite oder da, du hattest 2, 3, 2,5 große Nearfalls. Und das mag ich, weil das tut dann so einem Match auch gut, weil es nochmal für mehr Spannung sorgt. Und es dann in diesen, ich sag mal immer gerne, Sudden Death Modus geht, wo du weißt, der nächste große Move beendet das Ding hier jetzt. Und das fand ich passend. Und ne, da hatten wir auch schon auch eine Diskussion im Stream zu, wo Leute gesagt haben, ja, ich brauche das nicht, ich brauche jemanden, der den Belt größer macht. Ich finde das genauso richtig. So, lass ich hier Leute an dem Belt abarbeiten, lass sie dadurch gute Matches zeigen, große Matches zeigen mit einem Spotlight, was sie sonst halt nicht hätten, sind wir mal ganz ehrlich. Und ich finde, das ist genau richtig. Damian Priest wird nie der Main Eventer sein, da lege ich jetzt mal meine Hand für ins Feuer, wer weiß, was in 3 Jahren kommt. Aber auch hier, der wird seine Regentschaft haben von 2, 3 Monaten und dann ist das auch vollkommen okay. Und du hast auch danach gesehen, es gab dann noch die Angriffe vom Judgment Day auf Jey Uso, wo dann auch ein Priest dazwischen gegangen ist, auch aggressiv dazwischen gegangen ist, JD und Finn wegstößt und auch den Ansagen macht. Also auch das wird dann die Storyline im Judgment Day sein, sollte Priest sein Belt verlieren. Also auch da geht's weiter. Das ist dann nicht einfach, euer Belt ist weg, jetzt darf Damian Priest wieder irgendwelche Gags machen, ist komplett egal, sondern da ist schon eine Storyline geplant und natürlich ist Drew McIntyre, CM Punk und alles das größere Programm. Ich finde, man geht hier aber einen guten Weg.
Der Weg von Damian Priest, der wird am Ende darüber entscheiden, wie erfolgreich er ist hier, ne? Also auch die Charakterentwicklung ist da ganz extrem wichtig, weil ich habe auch schon im Stream gesagt, ich finde, momentan weiß ich gar nicht genau, was mir Damian Priest eigentlich sagen soll. Ist er jetzt der ernstzunehmende Champion? Ist er jetzt eben der Typ, der hier aussieht wie der Bisexual Undertaker, wie man so schön sagt, ne, wie es darum ging, ne, aber mit seiner düsteren Robe und mit der düsteren Musik mit dabei. Ich kann ihn gerade nicht greifen, was er halt eben sein soll. Dann zwischendurch ist er dann eben auch so ein bisschen witzig. Dann ist er so ein bisschen der Zirkusdirektor hier, weil alle vom Judgment Day irgendwelchen Mist um ihn machen. Und er sagt, ich brauche euch nicht. Dann braucht er die wiederum doch. Das Spannende wird hier eben sein, in welche Richtung geht Damian Priest auf lange Sicht. Und schafft man es vielleicht auch, diesen Charakter etwas geradliniger zu gestalten? Weil ich finde, derzeit haben wir so verschiedene Inkarnationen von Damian Priest. Aber das ist alles nicht so in einem Guss. Und ich glaube, dass der Bruch vom Judgment Day dafür sorgen wird, dass Damian Priest vielleicht eine neue Persona an den Tag legt. Eine andere Persona, die uns vielleicht auch ihn als Champion, als Figur näher bringt, wo wir sagen, ah, das finden wir gut. Aber kann natürlich auch passieren, dass wir dann sagen, nee, gefällt uns auch immer noch nicht. Und dann ist es so. Aber ich glaube, dass der, so wie wir ihn jetzt sehen, wird er in einem Jahr nicht mehr sein.
Also das glaube ich auch.
Ne? Also diesen Judgment Day, Damian Priest, den werden wir dann nicht mehr haben. Und der Bruch des Judgment Day, der deutet sich jetzt zunehmend an. Ob das dann bedeutet, dass wir da einen neuen Judgment Day bekommen oder eine Splittergruppe oder Damian Priest alleine und die kriegen einen anderen Anführer. Mal schauen. Aber ich fand das Match auch gut. Also mir hat das Match auch gut gefallen. Das war jetzt auch nicht zu lang. Das hat ein gutes Pacing gehabt. Es hat eine gute Dramatik gehabt. Aktionen waren gut. Ne? War ein bisschen nach Formel natürlich. Das ist das, was man dem Ding vielleicht vorwerfen kann. Aber für das, was es gewesen ist, nämlich so ein Championship-Match in der Midcard, vollkommen okay. Bis gut. So. Und dann ging es weiter mit dem Match um die Women's Tag Team Championships.
Wir hatten ja noch hier das Announcement mit Largest Gate, ne?
Richtig, das wollte ich am Ende machen, aber können wir auch jetzt machen. Nee, ist okay, können wir auch jetzt machen, genau. Largest Gate, also größter Umsatz einer Arena-Show, also nicht Stadium-Show, sondern einer Arena-Show. Wir haben hier knapp über 11.000 Leute an Bord gehabt, quasi in der Halle, Kai hat schon gesagt, auch im Stream, der war ja sehr gepackt, einfach auch sehr steil, die Arena, deswegen hat sie auch nochmal so einen Hexenkessel-Charakter gehabt. Wrestling Observer hat vermeldet, dass das letzte größte Gate für so eine Arena-Show lag bei Money in the Bank 2023, damals in der O2 Arena in London, und da hatte man 3,3 Millionen, das heißt, man ist jetzt auf jeden Fall da drüber. Und jetzt kann man mal rechnen, wie viel die Leute da bezahlt haben. Ich muss sagen, ich habe im Vorfeld nicht geschaut, wie teuer die Tickets in Lyon gewesen sind, aber ja, wir sind im Schnitt bei rund 300 Euro gewesen.
Ja, also ich habe mal interessehalber geschaut, weil ich hatte es jetzt letztens in meiner Timeline, deswegen wollte ich jetzt auch ansprechen, weil ich es sonst nämlich vergesse. Es ist ja auch bald Clash at the Castle in Schottland. Und da gab es jetzt auch einen Aufschrei, dass die Tickets wirklich dreist teuer seien. Ne? Und wir haben es auch schon bei Bash in Berlin gehabt, also WWE, muss man ganz klar sagen, so egal wie gut das Produkt ist, hat sich wirklich verbessert, es macht auch sehr viel Spaß, aber es werden ekelhafte Preise teilweise gefordert, weil es auch bei Clash at the Castle, da fängt halt auch das billigste Ticket an bei 175 Pfund, ne? Also rechne mal um, und das ist halt wirklich, dann sitzt du aber unterm Dach, und ich habe mal gerade auch bei Ticketmaster geschaut, jetzt so die normalen Doppeltickets, die du eigentlich so bekommst, dann mit SmackDown und Clash at the Castle Kombination, was du so findest, auch im Oberrang, ne, oder dieses nicht ganz Oberrang, aber ein Stück tiefer Oberrang, gibt's ja manchmal, dass das so aufgeteilt ist, das liegt alles so bei 500, 600 Pfund. Also da werden schon, da ist auch Kritik auf jeden Fall gerechtfertigt, da werden ekelhafte Preise verlangt. Und da wird auch sehr damit gespielt, finde ich, mit der FOMO, also dieser Fear of Missing Out, der Leute, dass die sagen, die sind jetzt gerade hier in UK oder in Europa, ich möchte diese Show nicht verpassen und deswegen zahle ich halt diese 500 Pfund. Ne, also auch teilweise, was ihr uns geschrieben habt, was Leute für Bash in Berlin gezahlt haben, ich sag mal, da gab es ja auch anscheinend verschiedene, auch wenn es verboten ist, aber irgendwie wird man damit Dynamiken gespielt haben, weil teilweise sitzen Leute in den gleichen Kategorien und haben ein Hundi unterschiedlich bezahlt. Mhm. Also, das ist schon teilweise doll, was da abverlangt wird. Ich sag mal, ich habe jetzt für meine Smackdown- und Berlin-Tickets noch einen fairen Preis gezahlt. Das sind irgendwie, glaube ich, 180, was halt trotzdem viel Geld ist. Muss man ganz klar sagen.
Ja, ne? Aber für zwei Shows ist
aber es ja noch okay. Genau, also, das kann man noch argumentieren. Aber wenn ich dann höre, teilweise für Oberrangplätze 300 Euro oder sowas, das ist halt schon heftig. Und klar, ich sag mal, jetzt wir hier vielleicht ganz viele von uns, also ich gucke jetzt auf mich, keine Ahnung, so also jetzt bei mir zu Hause, wir sind ein Paar, beide verdienen, wir haben kein Kind, ey, easy, gehen wir halt hin. Aber stell dir mal vor jetzt, du bist Vater, Mutter, hast vielleicht irgendwie 1, 2 Kinder und du sagst, ich gehe jetzt mit meinen 2 Kindern hin, dann sind es mal nicht 300, sondern dann bist du mal bei 9 und zahlst du fast einen Taui dafür.
Klar.
Also WWE, ja, Rekord und alles größer, höher, schneller, weiter, ne? Aber das ist auch schon knallhart Business mit sehr ekelhaften Preisen.
Bin ich dabei, ne? Also und für ein Familienprodukt, das darfst du halt eben auch nicht vergessen. Eben. Ne? Also das ist natürlich ein ganz großes Problem. Ich kann es vollkommen verstehen, dass viele dann auch aber sagen, nee, da schaue ich mir halt nicht an. Ne? Dann gehe ich halt da nicht hin und ist dann eben so, ich bin nicht bereit dafür, wie jetzt in Bash in Berlin irgendwie 600 € oder 400 € dann für ein Ticket zu bezahlen. Kann ich auch vollkommen nachvollziehen. Und die Frage ist eben, wie lange macht das der Markt mit? Ne? Melkt man jetzt einfach den Markt so lange, bis er nichts mehr hergibt?
Ja.
Oder wie lange funktioniert das überhaupt? Und aber man wird da alles mitnehmen. Also es ist jetzt absolute Gewinnmaximierung, die WWE da betreibt,
ja.
Was die Preise angeht. Und solange es aber eben bezahlt wird und verkauft wird, dann werden sie es halt eben auch machen. Weil dann, na, ob du jetzt, keine Ahnung, 10 Tickets für 50 € verkaufst oder ein Ticket für 500 verkaufst, ja gut, dann nimmst du halt lieber das eine Ticket mit und hoffst, dass du die anderen vielleicht doch noch irgendwie los wirst.
Und es gibt immer Leute, die es zahlen. Da muss man auch ganz, also nur so Interesse halber, wenn wir jetzt sagen, Clash at the Castle, oh, ist schon teuer. Was sagt denn so Ground-Level-Preis, ne? Da bewegen wir uns zwischen 1,5 und 3.000. Also, das ist dann schon ganz heavy, aber es ist halt so, wie du sagst, ne? Klar, kannst auch sagen, wir machen hier die AEW All-In-Preise, ganz entspannt, wenn du irgendwo unterm Dach sitzt, komm hier, 30, 40 Pfund bist du dabei. Und WWE sagt, ja, so 250 Pfund bist du dabei. Also
ist halt auch was anderes, ne? So Arena-Show und Stadium-Show ist halt nochmal was anderes, aber nichtsdestotrotz, ja.
Klar, aber auch WrestleMania-Karten, ne?
Ja,
also
ja.
Auch da, SoFi Stadium, wir saßen ganz oben, 220 €.
Ja, klar. Da also, ist es halt auch WrestleMania, ne?
Das, ja, also deswegen, hier wird auf jeden Fall ordentlich die Cash-Cow gemolken. Das muss man ganz klar so sagen.
Ja, absolut. Absolut. Und ja, solange es eben funktioniert, wird man es weiterziehen und wird dann sagen, ja, das ist das größte Gate. Ist schon, also ich glaube, das Wort ekelhaft trifft halt ganz gut, was du sagst, ne? Und ich glaube auch, dass das WWE auch irgendwann auf die Füße fallen könnte, vor allem auch dann, weil das Produkt nicht mehr ganz so heiß ist, ne? Weil dann sind die Leute irgendwann nicht mehr bereit, das zu bezahlen. Gerade ist das Produkt eben heiß, deswegen bezahlen sie es auch. Ja, dann machen wir jetzt weiter mit dem Match um die WWE Women's Tag Team Championships. Wir haben Asuka und Kairi Sane, die Kabuki Warriors, hier als amtierende Titelträgerin mit Dakota Kai und dann eben als Gegnerinnen Bianca Belair und Jade Cargill. Ja, und das war im Prinzip genau das Match, was wir uns eigentlich davon erwartet haben. Am Anfang eben, ja, Belair und Cargill hier mit im Vorteil quasi, die hier mit Kraft dominiert haben. Bianca Belair, die mit Tempo dominiert hat. Wir haben einen doppelten Slam gesehen gegen Kairi Sane, also so ein Pick-up-Slam quasi aus dem Seil heraus. Einen Standing Moonsault und viele andere Aktionen. Dann irgendwann sind die Kabuki Warriors hier quasi in die Offense gekommen, haben es geschafft, Belair zu isolieren und dann auch wirklich für eine gewisse Zeit lang hier zu bearbeiten. Ja, und da muss man sagen, dann kam ja irgendwann Jade Cargill rein. Wir hatten dann das Hot Tag, was auch super funktioniert hat. Und Jade Cargill von der Optik her und von allem drum und dran, was da gewesen ist, die beiden Verbindungen auch mit Bianca Belair sahen ja wirklich toll aus, muss man sagen, vom Look. Absoluter Superstar-Charakter. Und das Match war bis dahin auch wirklich gut. Und dann haben wir aber einen Moment bekommen, wo wir plötzlich komplettes Chaos gehabt haben, lieber Kai.
Ja, genau. Da ging es dann darum, dass Kairi Sane einen Pin ansetzen wollte. Und dann hat der Ref gesagt, ja, du bist nicht legal. Und ab da hast du gemerkt, weil es sollte der Pin kommen und danach sollte nach dem Pin direkt so ein Armbar kommen. Und du hast gemerkt, als der Ref sagt, ja, du bist nicht legal, ist das Match mal ganz kurz komplett auseinandergefallen. Weil dann war dann Jade Cargill und Kairi Sane und es wusste niemand, was sie machen sollten. Du hast wirklich gemerkt, die sind einmal ganz kurz eingefroren, denn Jade Cargill hat dann versucht, Aktionen zu zeigen, Kairi Sane auch, die haben aber auch versucht, sich währenddessen abzusprechen, was auch nicht so gut geklappt hat. Natürlich auch da wieder, es ist laut, du bist durcheinander, vielleicht auch ein bisschen Sprachbarriere, da kommt halt vieles Verschiedenes zusammen. Ne? Man hat ja schon mehrfach auch gesagt, ne, Jade Cargill tut sich auch so ein bisschen schwer damit, Matchabläufe zu merken. Und wenn du dich damit schwer tust und dann der Matchablauf nochmal unterbrochen ist, bist du auch gerade, habe ich jetzt gerade den Matchablauf falsch im Kopf oder jetzt muss ich improvisieren, ach du meine Güte, das kann ich jetzt vielleicht auch gar nicht so souverän wie jemand, der schon 30 Trilliarden in die Matches geworkt hat, der da vielleicht auch einen anderen Fluss für hat. Auf jeden Fall ging es dann hin und her und es waren so, keine Ahnung, 1-2 Minuten, bis man dann quasi beim gleichen Spot wieder war und du gemerkt hast, ah, jetzt wird der Armbar wieder angesetzt. Asuka nimmt dann auch noch Bianca in Submission-Move und ab dann ging das Match quasi da weiter, wo es ursprünglich unterbrochen wurde.
Mich würde auch nicht wundern, wenn man das auf lange Sicht einfach rausschneiden würde aus der Aufnahme, ehrlich gesagt. Weil das war ganz eindeutig ein Fehler, der hier passiert ist. Und ich glaube ehrlich gesagt, dass der Fehler von dem Referee gekommen ist. Der hat hier ja Kairi Sane als nicht legal eingestuft und danach hat man aber trotzdem so getan, als wäre sie legal. Und ja, dann hat sie ja noch Asuka quasi wieder eingetaggt und dann hast du wirklich diese Phase gehabt. Und das ist schade, weil ich finde das Match an sich, das war richtig gut. Also das hat funktioniert, das war jetzt nicht außergewöhnlich gut, aber
ging es ging ein bisschen gut. Zu lang.
Ja, da waren noch 2 Minuten Chaos dazwischen.
Ja, aber auch mit 5, also es hätten auch so 10-12 sein können. Aber ja, ich weiß, was du meinst.
Ne? Aber das war an sich, war das vollkommen in Ordnung, was man hier gemacht hat. Bianca, die bearbeitet worden ist, die Kabuki Warriors, die mit schmutzigen Tricks dann auch, mit einem Zopf halten, Double Team und sowas, sich hier den Vorteil verschafft haben und so. Und dann am Ende, ja gut, dann haben wir eben den klassischen Ablauf gehabt, ne, dass hier Bianca Belair und Jade Cargill dominiert haben und dann haben wir ja wirklich auch diesen großen Abschluss gehabt. Mit dem Jaded quasi hier, wo Kairi Sane quasi vom Top Rope eine Rana springen will, springt Jade Cargill an, die fängt sie auf, dreht sie nochmal auf den eigenen Schultern rum, sozusagen zum Electric Chair, wirft sie dann nochmal hoch und fängt sie dann im Jaded auf. Und Kai, das muss man sagen, das sah halt super, super crisp aus, was wir hier gehabt haben. Die Aktion gab's wohl schon mal bei AEW, so in der Art, mit Sky Blue. Aber das hier sah, muss ich leider sagen, nochmal eine ganze Stufe besser aus. Super crisp, auch sehr dominant natürlich, ne, wie die hier einfach die kleine Kairi Sane durch die Gegend gewirbelt hat. Und da haben wir auch im Stream gesessen und haben gesagt, so, ach, krasses Ding hier, oder? Am Ende.
Ja, yep. Also das ist auch die Sequenz, die mit in Erinnerung bleiben, ne, wie du auch meintest. Also da kannst du dann, auch da bei der Social Media kannst du damit zukleistern, du kannst da Reels rausschneiden und hier guck mal, wie krass. Und dazu noch die Crowd-Reaction. Also Jade Cargill sowieso sieht immer aus wie a million bucks und da halt noch mehr. Also so, ne, wir sagen es immer, Präsentation ist wirklich, da kommt der absolute Megastar. Ich finde es aber trotzdem manchmal so ein bisschen komisch, wie grün sie noch ist, weil, also, ist jetzt ja nicht so, dass sie bei AEW noch nie gewrestelt hat. Wir haben ja auch schon, in Anführungsstrichen, viele Matches von ihr gesehen. Die hat ja trotzdem schon so was, weiß ich, 20, 30 Matches gehabt. Die hat ja ihre Winning Series, ne? Klar, da waren auch Squashes dabei, aber die stand jetzt ja nicht noch nie im Ring. Und da bin ich da manchmal so ein bisschen verwundert, dass sie dann doch noch so grün ist teilweise.
Er hat über 70 Matches mittlerweile geworkt übrigens.
Ja, also, ne, also deswegen ist es ja nicht so, dass du sagst, die steht jetzt zum ersten Mal drin, aber so manchmal, wenn man es jetzt ganz knallhart nüchtern bewertet, ohne den Look, denkt man sich, also, das müsste eigentlich schon besser sein, aber wir haben es auch im Stream angesprochen, im Endeffekt, es reicht auch teilweise früher nochmal mehr als heute, aber es reicht auch, wenn du 10 bis 20 Aktionen sehr, sehr gut kannst und dafür aber auch siehst, wie der absolute Megastar. Und in diese Kerbe schlägt Jade Cargill ganz klar rein. Also lass sie ihr Moveset kleiner halten und das einfach perfektionieren, ne? Und lass sie sich im Durcheinander des Matches sicherer fühlen und dann ist die dann. So, dann ist das Ding gut und dann wird die irgendwann auf kurze Lang auch Main-Champ werden, da bin ich mir ziemlich sicher.
Ja, man muss dazu sagen, also es gibt natürlich so zwei Typen mehr oder weniger. Du hast natürlich so super natürliche Talents, die einfach in den Ring kommen und auf einmal können die halt alles. Ne? Logan Paul ist so ein Fall, ne? Also das ist ja absurd, wie gut er ist. Ne? Aber du hast eben auch manche, die brauchen halt ein bisschen. Und ich habe mal von Wrestlern auch gehört, so ja, die ersten 100 Matches sind eigentlich eher alle Kacke. So, wenn da mal ein Vernünftiges dabei ist, dann ist das mal ein Ausreißer oder so, aber die ersten 100 Matches kannst du eigentlich nicht zählen. Schau dir an, wie viele Matches teilweise Leute wie jetzt ein AJ Styles oder ein Cody bestritten haben.
Klar.
In ihrem Verlauf. Also deswegen, klar, 70 Matches klingt jetzt viel, aber es ist de facto eigentlich nicht so viel. Und was natürlich auch wiederum da das Problem ist, das ist quasi durchgehend Matches unter großer Beobachtung quasi, ne? Das ist auch was, also die kann sich quasi keinen Fehler erlauben, weil der Fehler, der funktioniert so, wird sofort bei Social Media geteilt quasi. Das ist auch ein großer Unterschied, während andere die Fehler in irgendwelchen Turnhallen machen, ne? Wenn du Glück hast, dann sehen es halt 10 Leute und dann nochmal auf Social Media nochmal 3. das ist hier schon mal eine andere Kiste. Nee, aber ich weiß, was du meinst. Ich kann es verstehen, aber ich habe es auch schon mal gesagt, Jade, da muss man auch hier und da, man protectet die ja auch, das sieht man ja, ja auch, ne?
Aber du musst dann, also, um die andere Seite der Argumentation zu nehmen, muss auch sagen, du bist jetzt auch an der Stelle in diesem Job halt drin, ne? Dann klar, musst du ihn auch machen. Also
die macht ihn ja bis jetzt auch gut.
Also, ja, genau, aber ich meine, also du musst dann auch mit dem Druck leben. Also
klar.
So wie du ihn verzeihen musst, natürlich kannst du auch sagen, ja, aber du hast jetzt hier den fetten Vertrag, du restest jetzt hier vor 15.000 Leuten, so sink or swim. Ne? Also weil klar, ich sag mal, der Typ, der dann sagen kann, ah, ich kann meine 100 Matches aber in Turnhallen machen, ja, der wird aber auch mit einem Hotdog und einem Handshake bezahlt, ne?
Klar.
Und ist jetzt, kriegt jetzt nicht Tausende, Hunderttausende von Dollars dafür. Deswegen ist es so ein klar, man versteht natürlich, ist immer noch frisch und grün, aber sie ist jetzt auch eben in der Position, wo du sagst, ja gut, dann muss sie jetzt eben auch abliefern.
Das stimmt auf jeden Fall. Aber nichtsdestotrotz, also es wird auf jeden Fall ein fortlaufendes Projekt sein hier bei WWE. Ich glaube, so viel sind wir uns hier klar darüber. Und dass es hier einen Titelwechsel geben wird in einem, ich sag mal, soliden Match, das war auch klar. Wenn man jetzt mal diese 2 Minuten abzieht, ne? Die 2 Minuten, das war einfach ein Fehler, der im Match passiert ist. Der darf nicht passieren, muss man auch ganz klar sagen. Der darf nicht passieren, auch gerade bei so einem Pay-Per-View. Und der hat halt eben das Match auch nochmal ein ganzes Stück runtergezogen, weil wir haben da ja auch gesessen und so, hey, was passiert denn jetzt hier? Total verwirrend. Und das nimmst du auch leider als Zuschauer viel, viel, viel stärker wahr als das, was funktioniert hat, leider. Ja, wir haben dann auch noch gesehen nach dem Match, dass hier die Matches fürs King of und Queen of the Ring Tournament hier gezeigt worden sind. Das Turnier fängt ja am Montag an und da sind unter anderem ja Matches wie Ivy Nile gegen Zoe Stark, Shayna Baszler gegen Selina Vega, Lyra Valkyria gegen Asuka, Io Sky gegen Natalya bei den Frauen und Drew McIntyre gegen Finn Balor, Kofi Kingston gegen Rey Mysterio und Ricochet gegen Ilja Dragunov sowie.
Und das wird geil.
Wie Gunther gegen Sheamus, das wird auch geil.
Und das wird auch geil. Also wir haben es dann zumindest so, dass wir dann jetzt immer die First Round und die Quarter und die Halbfinal-Matches dann jeweils in den Weeklies haben und von SmackDown und von Raw nennen wir es mal die Finalisten, also das absolut letzte Match, dann der Raw-Sieger und der SmackDown-Sieger, die kämpfen dann bei King und Queen of the Ring gegeneinander.
Genau.
Also werden wir jetzt in den nächsten Wochen bei den Männern und bei den Frauen die jeweils Brand-Sieger ermitteln und dann gibt es eben das Finale in Saudi-Arabien.
Ganz genau. Also es ist nicht so, dass wir noch Halbfinalmatches da hätten, sprich, sondern wir haben eigentlich nur die Finals. Es gibt dann quasi 2 Finals beim King and Queen of the Ring Event in Saudi-Arabien. So, das sind die 2 Matches, die dann da im Fokus stehen werden und nicht 6 oder sowas. Also man wird die ganze Karte nicht nur mit dem Turnier füllen. So, bisschen kompliziert, aber ist hoffentlich verständlich ausgedrückt worden. Ja, und dann sind wir auch schon beim Main Event angekommen, lieber Kai. Und da hieß es ja AJ Styles gegen Cody Rhodes um die Undisputed WWE Championship. Und die beiden haben sich hier erstmal ordentlich gegeben. Auch da im Vorfeld natürlich die Reaktionen auf beide natürlich enorm. Gerade Cody hat hier super funktioniert. AJ Styles mit, das ist schon eingangs angedeutet, mit dem Sommerhit aus Frankreich. Wurde hier bejubelt bis zum geht nicht mehr. Und die beiden haben sich hier wirklich einen halbstündigen Klassiker geliefert, muss man sagen. Also ich habe auch da, der ist gestern bei mir so ein bisschen untergegangen beim Stream, weil man dann doch mit Quatschen und Erzählen zu beschäftigt gewesen. Ich habe mir den auch heute nochmal angeschaut. Und das ist ein richtig, richtig, richtig starkes Match gewesen, was die beiden da gezeigt haben. Oder wie siehst du das?
Ja, absolut. Also ich glaube, das ist so das Match, was man sich vielleicht damals gewünscht hätte von AJ gegen Shinsuke Nakamura bei WrestleMania. So in die Richtung. Also hier ging es schön hin und her. Ich glaube, ist das ganze Match Move für Move durchzugehen, da wäre es auch recht lange beschäftigt, weil wirklich viele große Aktionen hat es. Wir haben es ja auch im Stream angesprochen, diese Vermutung, ja, was ist mit dem Bump? Bei diesem gebotschten Carmelo Hayes Spot hat Cody sich verletzt an der Schulter. Das hat man hier auch aufgegriffen, nachdem AJ dann Cody in den Ringpfosten geschmissen hat. Und dann gab es ein bisschen eine Zielscheibe auf die Schulter von Cody, die von AJ bearbeitet wurde. Du hast immer wieder verschiedene große Aktionen. Was mir sehr gut gefallen hat, ist, dass auch beide hier Aktionen zeigen, die sie sonst nicht zeigen. Also Cody packt irgendwann mal den Kimura-Lock aus. Also ein bisschen so als Callback zu seiner Fehde gegen Brock Lesnar, noch die letztes Jahr stattfand. AJ packt auf einmal den Burning Hammer aus. Man denkt sich, wo kommt das denn her? Und dann denkt man sich nach einer Sekunde, Moment mal, Cody kommt bei 1 raus. Wo kommt das denn her? Also, das hat man dann schön aufgegriffen. Das war dann auch ein schöner Moment. Ne, Cody sich natürlich dann wieder ins Gesicht boxt und sagt so, ich push mich jetzt nach oben. Crowd rastet auch da komplett aus. Also die beiden hatten wirklich eine verdammt gute Chemie, also auch was Konter angeht. Es gibt ja, wenn AJ auf dem Apron steht und der Gegner draußen, diesen Slide-Kick, den AJ manchmal zeigt, da wurde einfach in einen Powerbomb-Ansatz gefangen, genommen von einem Cody. Also wirklich die beiden hier. Und man muss es auch da nochmal ansprechen, AJ irgendwie mit seinen 46 Jahren, ne, hat ja auch angedeutet, ja, Karriere geht jetzt nicht mehr so lange, so langsam bin ich alt, es tut alles weh und es tut auch alles länger weh, als es mal sonst getan hat. So ein bisschen wie wenn man älter wird und einen Kater hat. Sonst war es am nächsten Tag um 10, ja, ich bin wieder fit. Und jetzt ist es so 3 Tage später, ja, ich glaube, ich kann wieder was essen. Also, und das haben die an AJ auch gesagt, aber auch da für das Alter, das sah hier alles so gut aus, aber auch ein Cody, wir hatten den Bionic Elbow natürlich, wir hatten den Snap Suplex, also auch so ein bisschen Goldust-Reminiszenzen.
Ne? Snap Power Slam meinst du?
Ja, genau, Snap Power Slam, sorry. Ne, Cody dann nochmal das Cartwheel zeigt und hier den Stardust Move, was ja auch ein AJ angesprochen hat in der Promo. Also hier war wirklich sehr, sehr viel Verschiedenes drin.
Das Schöne ist, du hast es angesprochen, es ging zum einen immer hin und her, aber du hast auch hier wieder verschiedene Phasen. Ne? Du hast diese Anfangsphase gehabt, wo quasi beide sich so ein bisschen versucht haben, auf den Körperteil bzw. Körperregion einzuschießen. Das war bei Cody die Schulter. Also AJ Styles hat hier vermehrt die Schulter attackiert, hat versucht, da drauf zu gehen. Cody wiederum hat das ein bisschen ausgeglichen, indem er auf die Hüfte bzw. auf die Rippen von AJ Styles gegangen ist. Zugleich dann aber eben auch die Härte, die beide hier gezeigt haben. Also auch schon in der ersten Phase gab es so einen Moment mit dem Electric Chair Drop, den wir hier gesehen haben von Styles, der ja wirklich Cody auch sehr unsanft abgesetzt hat.
Das war ja schon fast wie so eine Diesel-Powerbomb,
dieser genau. Electric Chair. Genau, und Styles, der dann auch mit dem Springboard Moonsault nachsetzen will, aber Cody zieht halt eben die Knie an, um wieder die Brust und die Rippen zu bearbeiten. Und dann hat man gemerkt, dann ist man so in die zweite Phase reingegangen, da kamen dann sozusagen schon die Signature Moves zum Einsatz und da ist so der erste Disaster Kick, den wir gesehen haben, so ein Indikator für mich. Dann wurde sich viel ausgekontert, ne? dann Cody, der hier ausweicht, als Styles angestürmt kommt, dem Bulldog verpasst, diese Reminiszenzen, die wir schon angesprochen haben, dann die große Aktion mit der Powerbomb raus, was ja auch bis 9, glaube ich, gegangen ist, bis beide hier wieder im Ring gewesen sind. Ja. Ne? Und ich finde, man hat es gut dargestellt, weil auch zum Beispiel ein AJ Styles ist nicht bis an all seine Finisher reingegangen. Wir haben keinen Calf Crusher zum Beispiel gesehen und auch keinen Phenomenal Forearm, der hier durchgegangen ist, sondern beide haben quasi hier mit...
Auch kein Styles Clash.
Auch kein Styles Clash, genau. Beide haben quasi hier noch, also zumindest Styles hat hier noch nicht die großen Bomben ausgepackt und man hat auch nicht dieses, wie wir es jetzt bei Uso gegen Damian Priest gehabt haben, ne? Wir haben nicht diese großen Finisher gesehen, sondern eher andere große Aktionen, wie du gerade schon gesagt hast, den Burning Hammer oder eben hier den, ja, auch den Disaster Kick oder wir haben 2 Cody Cutter gesehen. Wir haben Cody Cutter einmal vom Second Rope gesehen und wir haben Cody Cutter gesehen, wo er dann ja nochmal dieses Step Up quasi übers Top Rope gegangen ist, wo ihn dann, das war ja auch dann im Hinblick auf das Finish, AJ Styles auch sehr gut stabilisiert hat, weil Cody eigentlich fast schon ein Stückchen zu weit gesprungen ist und ja. Styles hat ihn fast schon in der Luft aufgefangen und hat die Aktion dann wirklich perfekt genommen. Also auch da großen Respekt an Styles, wie er das gemacht hat.
Und also was mir auch hier noch ganz gut gefallen hat, weil du es auch mit den Finishern ansprichst, also du hattest trotzdem große Aktion und eigentlich ist es ja komisch, dass ein Match irgendwie 27 Minuten geht und du nicht mindestens 3-4 Finishers plus Kickouts hast, aber auch hier, dass auch beim Ende des Matches auch ein Crossroads reicht, weil, ja, bei Roman, okay, großes Match und alles, aber ich bin auch kein Freund von diesen, ich muss jetzt 3 Crossroads zeigen, um das Match zu beenden, besonders dieses, ich zeig jetzt 2 und der dritte geht nicht durch, ah ja, jetzt hat quasi gar nichts irgendwie einen Effekt gehabt davon. Das mochte ich nie wirklich. Und das Match hier, sind wir mal ehrlich, es hat auch nie diesen Moment kreiert, den wir eigentlich ganz oft loben. Vielleicht gewinnt AJ ja doch, den hattest du nie. Aber ich habe das Gefühl, darum ging's auch gar nicht. Hier ging's darum, uns ein echt gutes Match zu präsentieren, was gutes Wrestling ist, mit hin und her. Obwohl, es war natürlich super klar, dass Cody hier sein Belt nicht verliert, ne? Also, du lässt den Typen jetzt nicht 2 Jahre seine Story vielleicht finishen, damit er dann bei Backlash in New York gegen AJ Styles den Titel direkt verliert. Aber trotzdem war es auf 27 Minuten extrem unterhaltsam. Und auch das, was du in der Preview gesagt hast, finde ich jetzt besonders nach dem Match halt immer noch einen besseren Take und der auch sich hier durch die Art des Matches sehr bestätigt, dass man hieraus auch mehr kann als nur ein einziges Match, weil ja, Cody hat hier clean gewonnen, also ohne Probleme, da gibt's auch keine zwei Meinungen. Nichtsdestotrotz kannst du noch sagen, kann auch ein AJ sagen, ja, ich hab aber nicht und hätte ich dich da und damit getroffen, also in dieser Heel-Manier, dieses, ja, das ist ja alles so unfair und wenn ich dich getroffen hätte, dann, ich pack dich so ein bisschen bei der Ehre, ne? Und dann kann Cody sagen, ja gut, dann machen wir's halt nochmal. Also, gar kein Problem.
Oder?
Und da hätte ich auch nochmal Bock drauf.
Oder ein AJ Styles geht da noch viel stärker in die Heel-Geschichte hinein. Ne? Also es war ja auch fair. Also es war ja auch nicht so, dass wir das Gefühl gehabt haben, dass AJ Styles jetzt hier irgendwie mit diesen Tricks gearbeitet hätte, sondern es war
das ein
absolutes Duell auf Augenhöhe, was Cody am Ende für sich entscheiden konnte. Vielleicht, weil er mehr Biss gehabt hat, vielleicht, weil er mehr Willen gehabt hat als neuer Champion. Du hast gesagt, Burning Hammer, Kickout bei 1, die Faust ins Gesicht und dann hinterher eben gib ihm mit dem großen Cody Cutter. Und AJ Styles hat vielleicht noch nicht ganz so tief in die Trickkiste gegriffen. Und das kann er ja sagen. So, nee, ich hab mich noch zurückgehalten, ne? Aber ich habe jetzt gemerkt, vielleicht muss ich noch einen Schritt weitergehen. Dann haut er Cody einfach so eine rein. Oder ohrfeigt ihn. Oder wie du gesagt hast, packt ihn einfach an der Ehre. Oder wird eben richtig böse und attackiert ihn einfach hinterrücks. Gibt's halt auch. Schlag in die Nüsse, ne? Kann er.
Ja.
Da gibt's jetzt verschiedene Möglichkeiten. Aber das Match an sich war ein starkes Back-and-Forth-Match, wie wir es hier gehabt haben, von zwei Gegnern auf Augenhöhe. Aber ich bin bei dir. Das, was mich hier so ein bisschen nicht traurig macht, aber was so ein bisschen das gesamte Bild von dem Match ein bisschen schmälert, ist dieser Punkt, es gab nie diesen Augenblick, wo man gesagt hat, jetzt wird AJ Styles Champion. Also das hat man bei Damian Priest gegen Jey Uso, finde ich, besser geschafft, ne? Weil eben AJ Styles quasi gar nicht dazu gekommen ist. Ne? Er hat den Burning Hammer gezeigt und da hat man gedacht, krass, der war ja auch gut gesetzt. Aber es hat dann eben nicht gereicht, dass wir hier so einen Nearfall in Richtung Cody gehabt haben in dem Augenblick. Ne?
Ja.
Und Phenomenal Forearm haben wir nicht gehabt, Calf Crusher haben wir nicht gehabt, Calf Killer. Wir hatten den 450 natürlich, den dürfen wir nicht vergessen, ne, den Springboard 450, aber ne, wir sind bei AJ Styles nicht in diese Endzone quasi gekommen. Aber ein tolles Match, was wir hier gesehen haben von den beiden, die es auch echt gezeigt haben, dass es können. Und es gab ja dann auch kein Nachspiel. Ne? Wir haben dann hier wirklich House-Show-esque einen jubelnden Cody Rhodes gehabt und damit war die Show vorbei, lieber Kai.
Find's übrigens komisch zu sagen House-Show-esque, weil, also, es ist nicht alles immer dieser, oh, das WWE-Logo kommt, oh, es ist weg, jetzt kommt CM Punk raus oder Ciampa turned. Also, das muss ich halt ganz klar sagen. Ich finde, Leute müssen mal so ein bisschen, also, das klingt jetzt so von oben herab. Ich finde, Leute müssen manchmal so ein bisschen mal ihre Erwartungshaltung wieder klar bekommen.
Ich finde aber, ja, aber, also, für mich ist immer so dieses, dass Babyface jubelt am Ende, das ist natürlich schön. Das hat ja auch eine Tradition. Das haben wir damals bei Hogan ja auch gehabt, ne? Ganz, ganz viel und sehr, viel zu viel vielleicht sogar. Aber in der heutigen Zeit, wo du ja sehr stark auf Cliffhanger setzt, ist es fast schon was Ungewöhnliches. So meinte ich das.
Ja, natürlich. Aber vielleicht auch durch die Tatsache, dass wir jetzt 2 Jahre lang einen Heel-Champion hatten, ne?
2 Jahre lang Bloodline-Hangover, nicht Hangover, ja, Cliffhanger.
Genau. Was heißt 2 Jahre? Also 3 Jahre, also. Von daher ist es halt komplett normal und wir haben sie auch angesprochen, weil die Leute gesagt haben, ich will Onkel Howdy und sowas. Nee, ich will nicht Onkel Howdy bei Cody Rhodes, ne? Also, ich weiß auch noch nicht, was ich von dieser Onkel Howdy Sache halten soll. Habe ich auch im Stream angesprochen, das ist super dünnes Eis, weil du auch damit ganz schnell so ein bisschen die Legacy eines Bray Wyatts auch schon anknacksen kannst, um es vorsichtig zu formulieren, ne? Weil, ja, ey, bei allem Respekt, coole, so, ich glaube auch, das ist ihm super wichtig, aber es ist auch erstmal noch nur Bo Dallas. Also, mal gucken, ne? Also, der jetzt in der Rolle ist, weil er halt Bray Wyatts Bruder ist. Also, mal schauen, was dann daraus wird. Und du hast es ja auch gesagt, hier die Wyatt Six und Uncle Howdy und trotz QR-Code, die gehören auch nicht in die Cody Rhodes Geschichte rein, ne? Deswegen macht's auch keinen Sinn, da jetzt irgendwie noch wen rauszuschicken. Besonders wenn du jetzt sagst, du willst vielleicht die AJ Cody Story weiter erzählen, dann macht's da keinen Sinn, irgendwie noch irgendwen rauszulassen und zu sagen, ey, Cody, ich bin aber auch noch da. Ich könnte mir vorstellen, dass wir jetzt bei Raw was um Dingens herum bekommen, um Uncle Howdy. Und wir hatten ja auch gerade super oft diese großen Enden, wo noch was passiert ist, weil am Ende halt immer die Bloodline stand.
Ja,
und
ja,
es auch da weniger um das Match ging, weil da haben wir nicht gesagt, oh, was ein gutes Match auf und ab, sondern es war, ja, war halt schon so ein Roman-Match, war halt cool von der Storyline her. Und danach ist dann das Spannende passiert, was die Sache gut macht. Und hier war das Match, was die Sache gut macht. Deswegen finde ich es komplett in Ordnung. Ja, und es muss halt nicht immer danach dieser WWE-Logo-Swerve kommen.
Nee, muss auch das. Es ist auch okay, auch gerade für so eine kleinere Show ist das vollkommen okay. Aber deswegen mal so böse habe ich es auch gar nicht gemeint. Und die Sache mit den White Six, mit Uncle Howdy, mach das mal woanders. Ne? Und ja. Ich habe auch schon gesagt, Cody ist ja eh bei SmackDown. Ich glaube, dass man Uncle Howdy bei Raw lassen wird, weil hast du ja die Wyatt Six und die Bloodline da bei SmackDown. So viel Zeit hast du gar nicht und du willst auch nicht so viel Stables haben. Vielleicht kriegen wir demnächst den Judgment Day gegen die Wyatt Six und dann haben wir so ein Mystery-Ding. Weiß ich nicht. Mal gucken. Deswegen, da warten wir einfach mal ab, was da geschieht. Aber Kai, wie gehst du denn jetzt hier aus WWE Backlash France raus? Wir brauchen eine Bananenwertung für diese doch recht kurze, knackige Veranstaltung.
Also, der absolute MVP dieser Show war die Crowd. Das muss man ganz klar sagen. Also, ne, auch da nochmal ganz klar, das war eine der besten Crowds, die wir in den letzten Jahren hatten. Ich glaube, das war eine der besten Crowds, die wir in den nächsten Monaten oder Jahren haben werden. Weil das war so eine Action. So, ich glaube auch schon, dass das vielleicht so ein bisschen der Kickoff ist dafür, dass dann jetzt in Berlin, in hier aus Schottland, dass die Leute sagen, wir müssen liefern. Ne? So, das ist jetzt hier unser To-Do. Wir müssen auch zeigen, was wir können.
Saudi-Arabien auch?
Ja, auf jeden Fall.
Die gehen auch ab?
Ja, da ist richtig, denn die Leute in der ersten Reihe in ihren Handys sagen, gar nichts. Das sind dann so 80 Olfs sitzen, die sagen, ja, das mag ich. Oder die sagen einfach, es ist mir egal, ich bin reich.
Ich würde sehr gerne sagen, das ist mir egal, ich bin reich.
Ja, das würde ich auch gerne sagen. Aber stattdessen bin ich irgendwo bei Bash in Berlin, stelle mir 8 Bier rein und chant einfach ganz laut und singe, es gibt nur einen Cody Rhodes oder so. Mal gucken.
Mein Gott, Walter rufst du.
Aber Bananenwertung ist hier wirklich schwierig, weil es ist ein B-Pay-Per-View, was durch die Crowd ganz krass aufgewertet wird. Ich würde trotzdem sagen 5,5. Ich habe überlegt, ob ich eine 6 geben soll, aber dafür war das Wrestling dann doch teilweise zu schwach. Du hattest ein echt gutes Ende und einen guten Anfang, ne? Aber hier, also das Tag-Match, also mit Cargill und Bel Air, das ging halt zu lang. Klar, du hast auch diese 2 Minuten Schmonz in der Mitte. Nichtsdestotrotz hätte es auch keine 15 Minuten gehen müssen, ohne diese 2 Minuten. Das Horn Triple Threat Match war auch gerade am Anfang schlecht und Priest gegen Jay war gut bis okay. Deswegen, ich würde so eine 5,5 geben. Weil ich finde, 6 klingt zu krass für Backlash France.
Ja, 6 ist auch zu viel. Auch für mich spielte auch so ein bisschen die Langlebigkeit dieser Show eine Rolle. Ne? Das Problem ist jetzt, dass du eigentlich sehr wenig gehabt hast, was jetzt eine historische Signifikanz sozusagen hat. Ne? Da wird auch einiges dabei sein, wo wir gar nicht mehr groß drüber sprechen werden.
Also wenn dann wirklich über die Crowd, ne? Wenn man, also ja. Das wird halt das dann, was in Erinnerung bleibt.
Deswegen, also ich habe auch im Vorfeld überlegt, so, ne? Danach habe ich eigentlich gedacht, das war eine launige Show, ne? Aber es war letztlich, war es dann eben auch, was so die Ergebnisse angeht, was das Drumherum angeht, eigentlich auch schon relativ unbedeutend und klein. Und ich würde auch sagen, ich hab überlegt zwischen 4,5 und 5, so um den Dreh. Ich habe mich gut unterhalten gefühlt, deswegen ist das gar nichts Schlechtes an der Stelle, das muss ich auch mal ganz klar sagen. Das war nicht, dass er nicht denkt, nur weil wir jetzt quasi in der Mitte unseres Wertungsspektrums angekommen sind, dass wir sagen, oh nee, das ist eine Katastrophenshow gewesen. Ich finde, das war eine Show, die konntest du gut weggucken. Also gerade wenn man es dann noch, wie jetzt vielleicht einige von euch, ein bisschen später anschauen, dann haust du noch die Werbung aus dem ganzen Ding raus. Dann bist du da bei deinen 2, 2,5 Stunden oder so. Ist doch cool, wie eine reguläre Raw-Ausgabe. Aber mir fehlt eben da so ein bisschen die Bedeutung für. Main Event war stark, Opener war stark, Überraschung war gut. Tag Team Title Match war da, aber war halt eben genau das, was ich mir erwartet habe. Deswegen fällt das für mich so unter solide und im Schnitt. Three-Way war ich ein bisschen enttäuscht von, bin ich ganz ehrlich. Gerade in der Anfangsphase habe ich gedacht, oh mein Gott, wohin geht's denn da? Am Ende haben sie es noch gerettet, dann war es okay. Und dann das Titelmatch war für mich ein bisschen besser als erwartet. Also da habe ich deutlich weniger erwartet, ist aber auch durch die Energie und auch durch die Eingriffe natürlich gekommen. Aber deswegen bin ich wahrscheinlich bei einer. Na komm, ich sag fünf, die halbe Banane, die gibt's noch für den Crowd-Bonus hier einfach oben drauf. Kann man sich anschauen, die Show. Aber es ist jetzt, wenn ihr die jetzt nur im Best-of seht oder nebenbei im Bus oder in der Bahn oder so. Vielleicht das einzige Match, was man hier wirklich von Anfang bis Ende gesehen haben muss, ist wahrscheinlich der Main Event, finde ich, weil der wirklich sehr, sehr stark ist. Den Opener kann man sich von Anfang bis Ende anschauen, weil er halt witzig ist. Muss man aber nicht unbedingt.
Ja. Weil ich wäre auch so bei einer 4,5 gewesen und ich habe gesagt, weil es war die Ansage im Chat und ey, ich bin Mann des Volkes, ne? Ähnlich wie Cody Rhodes. Und da hieß es muss eine extra Banane geben für die Crowd und da habe ich mich dran gehalten.
Der Kai kickt dann auch aus dem Olf-Pin aus und macht dann den und sagt, noch eine Banane mehr, noch eine Banane mehr hier.
Genauso werde ich es machen.
Okay, gut, aber dann sind wir hier an der Stelle, glaube ich, auch durch. Oder möchtest du noch was zu Backlash sagen?
Nee, ich bin zufrieden. Ich freue mich. Merkt euch das schon mal jetzt vor. In 3 Wochen gucken wir King und Queen of the Ring zusammen. Gucken wir, wie uns Günni sich da die Krone holt.
Ja, König Gunther, der Erste, ja, seines Namens. Aus dem Hause Hahn.
Ja.
Oder so.
King of the Andals and the First Man.
Ja,
Protector of the Realm.
Ich habe zu viel Game of Thrones geguckt zuletzt. Ganz, ganz genau. Nee, das ist dann auf jeden Fall schon mal bei uns allen im Kalender eingetragen mit einem großen Haken. Da werden wir auf jeden Fall wieder einen Livestream machen auf unserem YouTube-Kanal. Schaut da gern vorbei. An der Stelle nochmal Dankeschön an alle, die dabei jetzt schon gewesen sind.
Ja.
Bei Backlash. Und wir freuen uns darauf, euch da bald wieder begrüßen zu dürfen. Ansonsten mache ich dann hier den Deckel drauf. Wir hören uns nächste Woche am Sonntag wieder. Und natürlich dann auch, wer noch mehr von uns haben möchte, gern bei Patreon, Steady, bei YouTube in Kanalmitgliedschaften vorbeischauen. Da gibt's noch ganz viel mehr Podcast-Content. Und dann sag ich hier Dankeschön fürs Zuhören, Dankeschön fürs Zuschauen und Supporten und dabei sein. Und bis zum nächsten Mal hier bei Headlock, dem Pro Wrestling Podcast. Macht's gut. Tschüss.
Tschüss.
Headlock. Der Pro Wrestling Podcast.